SWR 2 Forum.
Raus aus Afghanistan, kein Verlass auf den Westen. Mein Name ist Klaus Heinrich. Eine Minute vor Mitternacht hat sich das amerikanische Militär aus Afghanistan zurückgezogen. Ohne weitere Terrorangriffe, die man wohl befürchten musste, eher mit einem leisen Winseln beendet das US-Militär als letzte bewaffnete Westler den 20-jährigen Einsatz in Afghanistan. Dass der nun allgemein als gescheitert gelten muss, liegt nahe, wenn man den Anspruch zum Maßstab nimmt, nicht nur die Al-Qaida nach dem Anschlag von 9/11 vertreiben zu wollen, sondern auch das mittelalterliche Land am Hindukusch mit Demokratie und Menschenrechten beglücken zu wollen. Das ist zweifellos gescheitert. Wir wollen fragen, wie geht es jetzt für die Afghanen weiter unter der erneuten Herrschaft der Taliban? Kommt es zu einem neuen Bürgerkrieg? Wird es massenhafte Fluchtbewegungen geben? Und was muss der Westen jetzt tun? Und dann, was lernt er aus seiner politischen, militärischen und auch moralischen Niederlage? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit dem Journalisten und Autor Daniel Böhm. Er hat Afghanistan jüngst besucht und schreibt von Berlin aus und aus Beirut für die Welt. Mit Dr. Andrew Dennison, er ist Direktor des Think Tanks Atlantic Networks in Königswinter und mit dem Autor und Journalisten Mark Turner aus Hamburg. Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden, sagte US-General Kenneth McKenzie. Das klingt vergleichsweise kleinlaut, viel leiser jedenfalls als das zackige Mission Accomplished nach dem erfolgreichen Sturz von Saddam Hussein im Irak. Herr Dennison, ist Amerika in Afghanistan auf ganzer Linie gescheitert?
Einziger Erfolg, kann man sagen, war, dass Amerika aus dieser Tragödie rausgekommen ist. Keiner wollte die Verantwortung dafür nehmen, ein Ende dieser Schrecken selbst zu gestalten, mit allen verbundenen Risiken. Und die Entscheidung jetzt von Joe Biden, natürlich auch in der etwas fehlerhafte oder vielleicht nicht so elegante Umsetzung, hat erstmal Macht gekostet und Glaubwürdigkeit. Aber langfristig denke ich, dass die Fähigkeit aus Afghanistan rauszukommen, genau wie die Fähigkeit aus Vietnam rauszukommen, zeigt eher Stärke als Schwäche.
Ist denn wenigstens der Kampf gegen den Terror, den der damalige US-Präsident George W. Bush verkündet hat, denn tatsächlich beendet oder wird da gerade, Herr Dennison, das nächste Kapitel am Hindukusch geschrieben? Ich denke da an den IS-Selbstmordanschlag, aber auch die Al-Qaida hat ja wieder von sich reden gemacht. Sie soll es ja noch geben. Ist das Kapitel einfach noch nicht abgeschlossen?
Also dieser Kampf gegen Terror, die geht weiter und man muss auch nachhaltig Ziele und Mittel verfolgen, Mittel zur Verfügung stellen, dass man dranbleiben kann. Aber das, was vor 20 Jahren war, sieht ganz anders aus heute und viele Unterschiede. Eine ist zu nennen, die Terrornetzwerke dieser Welt sind globaler geworden. Die sind nicht mehr in Afghanistan konzentriert. Genauso wichtig ist aber der Tatsache, dass man mit Terrorismus punktuelle Angriffe im gewissen Sinn leben muss. Das war ein Luxus, so zu überreagieren zu können nach 9/11. Und jetzt merken wir, es gibt größere Probleme. Klima oder China oder Covid oder Hacking und Computer. Und in dem Sinne, dieser Luxus, das auf dem langen Bank zu verschieben, den endgültigen Abzug, vielleicht hätten wir den noch, aber ich bin dankbar, dass wir raus sind.
Herr Böhm, Sie haben sich die Situation in Afghanistan vor dem Abzug der Amerikaner angeschaut. Ist die Fackel der Demokratie, die Amerikaner in die Welt tragen wollten, endgültig erloschen, zumindest in dieser Region?
Ich finde das schwierig zu sagen. Also ich glaube schon, den Eindruck, den ich jetzt da hatte und den ich persönlich hatte, als ich mit Afghaninnen und Afghanen gesprochen habe, war, dass wenn man das Wort der Fackel der Demokratie nimmt, dass da schon etwas auch geblieben ist. Also ich war ja in Kabul in diesen zwei Wochen und dort gibt es mittlerweile schon eine Schicht und auch eine ganze Generation, die sich entwickelt hat in diesen 20 Jahren, die natürlich mit einem gewissen Maß an Freiheit und Demokratie groß geworden ist. Und viele dieser Leute sagen einem auch, dass es nicht möglich sein wird, glauben sie, das Rad einfach zurückzudrehen in die 90er Jahre, dass da schon auch etwas passiert ist. Das Zweite ist aber, den Eindruck, den man halt hatte, ist natürlich, dass es auch nur eine gewisse Schicht an Leuten erreicht hat. Es sind Leute, die gebildeter sind und die vielleicht auch in den Städten leben. Und das ist aber nicht, hat sich natürlich nicht das ganze Land durchdrungen, bei weitem nicht. Und das andere, was ich halt auch mitbekommen habe in Gesprächen und auch dort vor Ort, ist halt, dass diese Regierung, diese demokratische Regierung bzw. diese republikanische Regierung, die ja seit 20 Jahren dort existiert hat, bevor die Taliban einmarschiert sind in Kabul, die war halt auch sehr korrupt. Also es war halt immer das Problem, dass sich sehr viele Minister und auch auf den unteren Chargen immer bereichert haben, dass vieles über Vetternwirtschaft funktionierte, dass auch ganz viele Sachen, Programme dann gar nicht durchgedrungen sind bis aufs Land. Zumindest wurde das halt auch bitterlich beklagt, dass das halt im Endeffekt dort ein korruptes Regime geherrscht hat, das halt dann auch lange Zeit noch mit sehr viel Geld aus dem Westen übergossen wurde.
Jetzt sind die Taliban die Siegenden. Herr Turner, sind die Taliban fix im Sattel? Sind sie jetzt wirklich die Herrscher in Afghanistan oder bekommen sie auch bald Konkurrenz oder haben sie schon?
Es mag im Augenblick so aussehen. Also im Augenblick ist natürlich da sehr viel Kraftmacherei, sehr viel Triumphalismus dabei, wenn man das so beobachtet. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein riesiges Land mit sehr, sehr unzugänglichen Regionen. Es wurde gerade eben schon beschrieben, es gibt nicht eine monolithische Unterstützung der ganzen Bevölkerung für die Taliban. Da sind viele Leute, die sehr viel gewonnen haben in den letzten 20 Jahren. Leute aus der Zivilgesellschaft. Ich denke, man muss es ein bisschen abwarten, aber es gibt einige Sollbruchstellen, erstmal zwischen den Taliban selber und dann muss man auf die anderen Mächte schauen, die Regionalmächte. Also schaffen es die Taliban jetzt aus ihrer Position heraus so zu regieren, dass sie nicht irgendjemanden so weit verprellen, dass eine dieser Regionalmächte sagt, nee, also das können wir jetzt auch nicht mehr akzeptieren. Und in dem Augenblick wäre ein Momentum wieder für eine Gegenbewegung gegeben.
Wird es denn möglicherweise einfach einen Bürgerkrieg geben, beziehungsweise der Bürgerkrieg, der eigentlich seit 40 Jahren dort herrscht in Afghanistan, einfach fortgeführt werden, Ihrer Meinung nach, Herr Turner?
Ich sehe das im Augenblick noch nicht, weil, wie Herr Kerböhm schon gesagt hat gerade, die Taliban konnten deshalb so erfolgreich sein, weil die letzte Regierung, muss man jetzt sagen, bei weiten Teilen der Bevölkerung zu Recht als sehr korrupt gegolten hat. Und die Leute, um die sich jetzt der Widerstand zu sammeln beginnt, das ist so die, also ich nenne einen Namen, Massoud, das ist die Familie von Ahmed Shah Massoud, das war auch vor dem Sturz der Taliban, bevor er dann umgebracht wurde, kurz vor dem 11. September, das war auch vor dem Sturz der Taliban der Mann, das war die Familie, die den Widerstand gesammelt hat gegen die Taliban. Und um dessen Sohn, Ahmed Massoud, schart sich jetzt wieder im Panjshir-Tal, sehr unzugänglich, so eine Art von Widerstand. Allerdings sind die Leute im Augenblick, die den tragen, doch sehr verbunden mit den Warlords, mit der Regierung, die gerade gestürzt ist, dass ich also noch nicht sehe, dass sich da eine große Unterstützung in der Bevölkerung zeigt.
Ursprünglich war ja heute ein ehrenhafter Empfang für die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Bendlerblock mit anschließendem Zapfenstreich vor dem Deutschen Bundestag geplant. Das ist beides erstmal verschoben worden. Stattdessen versucht Außenminister Heiko Maas, den Nachbarstaaten Afghanistans Hilfe für fluchtwillige Afghanen zu organisieren, etwa in Pakistan. 40.000 Menschen will Deutschland entweder ganz oder innerhalb der Europäischen Union angeblich aufnehmen. Herr Dennison, ist das denn realistisch oder ist die Falle für diese Menschen in Afghanistan längst zu?
Also die Militärs sind jetzt rausgezogen und wir haben auch wieder gesehen, wie Soldaten oft die Fehler der Politiker ausbaden müssen. Die aus der Bundeswehr in Afghanistan gedient haben, verdienen höchsten Respekt. Es war ein sehr schwieriger Einsatz und zu Hause haben die nicht immer die Anerkennung bekommen, die verdient haben. Aber jetzt ist diese militärische Phase vorbei und man könnte sagen, es ist Zeit für die Diplomaten und Entwicklungshilfe zu zeigen, was sie können. Und das ist gerade eine deutsche, wenn nicht eine europäische Gabe. Es geht natürlich darum, die humanitäre Katastrophen zu verhindern, die aus riesigen Flüchtlingswellen entstehen könnten, aber genauso auch aus einem Krieg von alle gegen alle, wie wir in Libanon zwischen 1975 und 90 gesehen. Ich meine, es gibt jede Menge Szenarien, wie Afghanistan sich entwickeln soll und genauso soll Deutschland auch überlegen, wie es weiter Einfluss auf diese Region ausüben kann, denn nicht nur Bundeswehr, wie ich gesagt habe, sondern Diplomaten und Entwicklungshilfe und allerlei anderen sind jetzt gefragt, denn diese Instabilität, diese krisenhafte Region bleibt näher an Deutschland als an Amerika.
diplomatische Phase, Herr Turner. Die Innenminister der Europäischen Union, sie beraten zur Stunde, ob und wie afghanischen Flüchtlingen geholfen werden kann. Das Ziel ist offenbar, ich zitiere aus der Beschlussvorlage, die ist noch nicht abgestimmt, werden wir sehen, unkontrollierte und groß angelegte illegale Einwanderung nach Europa soll verhindert werden. Um es mit den Worten von Armin Laschet zu sagen, es klingt so, bloß kein neues 2015. Ist das der Kummer in Europa?
Ja, ich fürchte, da geht es wieder sehr in die Innenpolitik. Wir sind ja auch kurz vor den Wahlen. Und das sollte nicht so sein, dass jetzt innenpolitische Gesichtspunkte da eine große Rolle spielen. Also was jetzt gut klingt, wir müssen uns wieder schützen vor den Flüchtlingen, so kurz vor den Wahlen. Ich sehe es auch ein bisschen anders als Herr Dennison. Also diese Erklärung, dass die Militärs jetzt getan haben, was sie konnten und jetzt ist die Stunde der Diplomaten, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also mir wäre lieber gewesen, wenn die Militärs die Diplomaten schon früher ins Boot genommen hätten, oder man muss vielleicht umgekehrt sagen, es ist ja auch ein Fehler der Regierung. Sagen wir es so, die militärische Doktrin, die in Afghanistan angewandt wurde, oder das militärische Konzept, das halte ich für falsch. Also da sind natürlich auch hohe Militärs, die da mitgemacht haben. Es ist sicherlich auch von der Politik so angeordnet worden. Das heißt, nach meiner Meinung nach haben wir über viele, viele Jahre ein militärisch falsches Konzept dort gefahren in Afghanistan. Das wurde auch entsprechend beobachtet. Es gab viele Analysten, die das kritisiert haben. Es gab viele Beobachter, die das immer wieder kritisiert haben. Diese doch etwas überkommene Konzeption der Aufstandsbekämpfung, die schon mehrfach historisch gescheitert ist, wieder in Afghanistan. Und jetzt zu sagen, auch die Militärs haben das jetzt prima gemacht und jetzt kommen die Diplomaten, das finde ich ein bisschen einfach.
Das möchte ich mal kurz ansprechen. Ich war immer der Meinung, dass es viel einfacher war, auch aus Deutschland Soldaten dahin zu schicken, als Diplomaten oder Entwicklungshelfer. Der Egon Rahms, General und Befehlshaber 2010, hat schon damals davon geklagt. Er sagte, die Militärs können höchstens 30% der Aufgaben machen. Wo sind denn die Entwicklungshelfer? Wo sind denn die Diplomaten? Denn die Politik ist gescheitert, ja? Es waren nicht die Soldaten, die mit dem Bundeswehr nebeneinander standen, sondern die Befehlshaber, aber diese Soldaten und die regionale Gouverneure. Und das waren dann Leute, mit denen die Politiker des Westens ihren, ja, sage ich mal, schmutzigen Kompromisse gemacht haben. Und wenn ich sage, jetzt ist es Zeit für Deutschland, Diplomatie und Entwicklungshilfe zu benutzen als Methode der Einfluss, ja, ich sage das ein bisschen ironisch, denn ich selbst bin der Meinung, dass man wird schnell erkennen, dass Deutschland da gar nicht so viel Mittel zur Verfügung hat, um wirklich Einfluss auf diese Krisen wie anderen, die viel näher sind, wie in Syrien oder in Libyen, auszuüben. Ja, ob militärisch, diplomatisch oder mit Entwicklungshilfe. Ich fürchte, dieses Land, so reich wie es ist, so wichtig wie es für Europa ist, ist noch nicht da, wo es sein soll. Mit der Fähigkeit, in diesen Nachbarschaften um Europa herum ein bisschen für Stabilität, Frieden, Ordnung zu sorgen. Sonst natürlich kommen die Flüchtlinge alle hierher.
Herr Böhm,
was sie sowieso tun werden. Und Deutschland muss Flüchtlinge reinnehmen, so viel wie möglich, auf jeden Fall.
Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich würde auch gerne mal die Meinung von Herrn Böhm zu dem Thema finden. Wer oder was ist denn gescheitert in Afghanistan? Die Diplomatie, die Politik, das Militär?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie eine Grundfrage. Ich meine, wir haben das ja nicht nur in Afghanistan gesehen, man hat es ja auch im Irak gesehen, auf einer ganz anderen Ebene. Man kann die Länder nicht vergleichen, eins zu eins. Aber es wurden ja in beiden, es war dieser Versuch da Anfang der Nullerjahre, nach den Anschlägen des 11. September von der Seite der Amerikaner und des Westens zu sagen, so, wir versuchen jetzt gewisse Länder quasi in Richtung der Demokratie zu pushen und investieren da auch sowohl militärisch, aber auch bis zu einem gewissen Grad diplomatisch viel hinein. Und ich glaube, die Frage, die sich jetzt nach 20 Jahren in Afghanistan stellt, ist, ob so etwas überhaupt möglich ist auf die Art. Also das ist halt das, was ich mich halt frage. Ich war jetzt auch in dem Jahr gerade in beiden Ländern, im Irak und in Afghanistan, in den beiden Ländern sieht man halt, irgendwie, wie dieses gesamte Konzept an seine Grenzen gestoßen ist. Ich frage mich dann auch, ob mit mehr Diplomatie, mit mehr Entwicklungshilfe, ob das funktioniert hätte. Weil das, was ich mitbekommen habe, war ja, dass auch gerade was die Entwicklungshilfe anbelangt oder was auch Unterstützungszahlungen anbelangt, dass da auch halt sehr viel die Korruption dann befeuert hat. Um das mal ganz banal zu sagen, wo halt auch mehr Geld ist, gibt es halt eben dann auch mehr zu klauen. Hm. Und da ist halt, muss man sich, glaube ich, diese Frage stellen, ob so etwas überhaupt noch funktioniert. Und dann das Zweite ist halt der Wille. Ich glaube, durch das, dass die Amerikaner diesen Willen nicht mehr haben, weil sie diese beiden Projekte vorangetrieben haben, damit plötzlich gescheitert sind und sich zurückziehen, bei den Europäern gibt es halt weder den Willen noch die Fähigkeit. Und wenn man über Deutschland redet, muss man halt sagen, das ist halt noch ganz ausgeprägt, wenn die Franzosen und die Briten ja immerhin noch über limitierte militärische Fähigkeiten verfügen, um auch, wenn man ein Druckszenario aufbaut, im gegebenen hypothetischen Falle dann etwas machen zu können, ist es ja bei Deutschland ganz weg. Und ich glaube, wenn man sich anschaut von der deutschen Seite her, deswegen habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, also von dem, was ich erzähle, bin ich relativ pessimistisch, dass man groß einwirken kann, auch diplomatisch jetzt. Vielleicht wird es einem gelingen, mit ein bisschen Geld halt noch Leute rauszuholen. Aber ansonsten denke ich, es ist nicht auf einer sehr, sehr schwierigen Position.
Die Vereinten Nationen rechnen ja mit 500.000 afghanische Flüchtlinge. Welche Nachbarländer, Herr Turner, können und wollen helfen? Pakistan hat ja schon 3 Millionen Menschen aufgenommen, sagt es selber. Iran hat auch schon abgewunken, ist eigentlich auch immer ein sehr hilfsbereites, aber ein vielleicht nicht williges Land. Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, wer kommt in Frage?
Ja, das haben Sie schon gesagt, dass Pakistan und der Iran an ihren Grenzen, also sind wirklich an ihre Grenzen gekommen. Und das wäre die Frage, ob man andere Länder, ob man die zentralasiatischen Republiken da einbinden könnte. Das wäre mindestens ein Versuch wert. Ich fürchte nur, im Augenblick mit Pakistan und mit dem Iran wird man nicht sehr weit kommen. Aber es wäre vielleicht eine Perspektive, das mit Tadschikistan, Usbekistan und so weiter zu versuchen.
Kanada nimmt 1250 Aufenthaltsberechtigte aus Afghanistan auf. Ein kleiner Beitrag, die EU verhandelt gerade. Herr Böhm, haben Sie eine Vorstellung oder können Sie sich vorstellen, dass Europa größere Kontingente im 5-, vielleicht sogar 6-stelligen Bereich aufnehmen könnte? Oder wird man alles, aber auch wirklich alles tun, notfalls immer wieder mit Geld und mit Druck und was weiß ich und Diplomatie, damit die Menschen in der Region bleiben?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß das nicht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie sich die Lage in Afghanistan jetzt entwickelt und wie viele Leute noch fliehen. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Flüchtlingswelle könnte ja noch viel größer werden, ja, je nachdem, wie sich jetzt die Lage dort entwickelt. Und das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ja, ich glaube, innenpolitisch ist ja dieser Schock von 2015, in dem dann diese Gleichung aufgemacht wurde, viele Flüchtlinge, rechtspopulistische Parteien, gleich Problem. Die sitzt halt schon so tief bei vielen Regierungen in Europa. Das glaube ich schon im Moment so diese Panik und der Wille da ist zu sagen, so ja, wir wollen das möglichst von uns weghalten. Und dann ist natürlich dann auch noch eben die Frage, aber man macht sich halt dann auch abhängig mit solchen Dingen. Das haben wir gesehen mit dem Flüchtlingsdeal, den wir mit Erdogan hatten. Jetzt, wenn man sich vorstellt, wenn man sowas mit dem Iran zum Beispiel schließen müsste, hypothetischerweise, was für Sachen kämen dann auf den Tisch in solchen Verhandlungen? Das ist halt auch immer die Frage. Und ja.
Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist die Einbeziehung der Türkei in diese ganze Angelegenheit. Die Türken sollen den Flughafen von Kabul managen, hieß es. Und die Türkei steht auch schon bereit, wenn es um mögliche Transitgeschichten geht, nach Europa von Flüchtlingen. Erstmal abweisend, aber Europa ist auch wieder im Dialog mit der Türkei. Warum, weiß einer von Ihnen, warum die Türkei eine solche entscheidende Bedeutung spielt? Ist das ihr Wille, in der islamischen Welt eine strategische Funktion zu haben? Was ist der Grund, warum man auf die Türkei schaut?
Weil die damit Geld verdienen können, ja. Also das ist fast so ein Exporterrenner geworden. Die Türkei nimmt die Flüchtlinge auf und bekommt dafür Entwicklungshilfe, kann man das nennen oder was auch immer. Und ich denke, Türkei und Pakistan stellen Deutschland, die Europäer, auch die Amerikaner vor den Dilemma. Wie soll man denn mit diesen Leuten zusammenarbeiten? Ja, Maas war heute in Pakistan und mit dem pakistanischen Außenminister haben die darüber gesprochen. 100 Millionen kommt jetzt und Pakistan soll noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aber Pakistan ist gleichzeitig sehr freundlich mit den Taliban, freut sich, dass Taliban jetzt Afghanistan beherrscht, auch wegen seiner Konkurrenz mit Indien. Und Pakistan, ich meine, man denkt an Osama Bin Laden, war ein paar Kilometer weg in Abbottabad von Pakistans Militärakademie. Also Pakistan, ja, man hofft, dass die Flüchtlinge aufnehmen. Aber hier habe ich gesagt, die Diplomaten sind gefragt, die Anrainerstaaten, wenn die Flüchtlinge nicht aufnehmen, dann entweder haben wir furchtbar wunderbare Bilder, oder wir haben Flüchtlinge an den europäischen Grenzen. Also die Diplomaten müssen Kompromisse machen mit Leuten, die sie gar nicht ertragen können, um vorübergehend diese humanitäre Krise abzufedern. Dabei soll ich auch sagen, Flüchtlinge werden als Faustpfand in Machtpolitik benutzt. Schau mal, was wir gerade in den Nachrichten gehört haben über Polen und Belarus und Weißrussland. Dass Weißrussland jetzt Flüchtlinge über die Grenze nach Litauen und nach Polen schickt und bald fängt die große russische Militärübung an in Weißrussland. Also lasst uns nicht vergessen, nicht nur Afghanistan macht für Sorgen, aber Flüchtlinge sind ein machtpolitisches Faustpfand und das ist brutal, denn das sind natürlich einzelne Menschen, die darunter leiden, aber Deutschland muss da mit Diplomatie, meine ich, und Entwicklungshilfe vor Ort Flüchtlingslösungen suchen.
Apropos Russland, aber auch China, die haben ja bereits zu den Taliban Kontakte geknüpft, haben das freundlich entgegengenommen, dass der Westen dort abgezogen ist, natürlich auch durchaus triumphal, klar. Der Westen hinterlässt ein machtpolitisches Vakuum in Afghanistan, aber geht es den beiden Staaten, ich meine jetzt Russland und China, nicht vor allem darum, dass der fundamentalistische Funken nicht auf ihre muslimischen Bevölkerungen überspringt, Herr Turner?
Also ich glaube, im Augenblick ist wahrscheinlich der Versuch da, den Westen so ein bisschen zu beerben, auszutesten, was geht, ob man da eine neue Rolle hinein kann, etwas drehen kann in der Region, da mehr Einfluss gewinnen kann. Das ist sicherlich verständlich, aber wir dürfen nicht vergessen, dass beide Länder große muslimische Minderheiten haben. Wir wissen um die Uiguren in China, in Russland ist es auch ein Fall, Tschetschenien und so weiter. Und die haben sicherlich kein Interesse, sich da irgendwelche Probleme an den Hals zu schaffen. Und insofern sehe ich das als sehr, sehr doppeldeutig. Es wird vielleicht ein Versuch sein, aber der Ausgang ist ungewiss. Ich würde vielleicht sogar noch mal über Pakistan sprechen. Pakistan, wie Herr Dennison schon gesagt hat, hat sehr viel gewonnen bei dieser Entwicklung in Afghanistan. Mich würde von Herrn Dennison mal interessieren, haben Sie verfolgt oder überblicken Sie, wie die Haltung der USA zu Pakistan in der letzten Zeit gewesen ist? Denn es ist ja klar, dass die Taliban dort immer einen Rückhalt hatten, dass es immer hin und her über die Grenze ging. Und mein Eindruck ist, dass das Problem Pakistan nicht so in dem Maße adressiert wurde, wie es hätte adressiert werden können, Herr Dennison.
Also man hat schon immer von AFPAK gesprochen, Afghanistan, Pakistan, die zwei Gebieten und die kontrollierten Grenzgebieten in Pakistan waren immer für amerikanische Politiker und Militärs von größter Bedeutung. Und schon von Bush an hat man Druck auf den Pakistaner ausgeübt. Aber die wollten natürlich nicht alles machen, was die Amerikaner wollten, und haben nur das Mindeste gemacht. Und es war immer ein schwieriger Kompromiss. Amerika hat Milliarden an Militärhilfe gegeben. Das hat auch nichts gebracht. Auch Kernwaffen weiterentwickelt in Pakistan. Dann haben wir in den letzten Jahren aufgehört da mit Militärhilfe. Jetzt spricht man wieder darüber. Auf jeden Fall ist man der Meinung, dass Pakistan ein größeres Problem ist als Afghanistan. Und vor allem, weil Pakistan in den strategischen Plänen von China so eine wichtige Rolle spielt. Denn es ist über Pakistan, dass China Zugang zu den Ölvorräten im Persischen und Gasvorräten im Persischen Golf kommt. Denn China ist ja voll abhängig von Öl und Gas aus dem Ausland. Und das Interessante ist, dass chinesische Bauarbeiter in Pakistan an dieser Seidenstraße werden immer wieder von Fundamentalisten in die Luft gesprengt. Also China wird es nicht viel einfacher haben, als die Leute aus dem Westen gegen fundamentalistischen Gefahren, ob in Pakistan oder Afghanistan, vorzugehen, trotz aller Verlockungen.
Blicken wir noch mal kurz rein in die neuen Machtverhältnisse in Afghanistan. Außenminister Maas rechnet ja damit, dass die Taliban bald eine Regierung bilden werden. Herr Böhm, bislang gaben sich die Taliban ja eher gemäßigt, fast schon versöhnlich klar, denn in dem Land droht eine Hungersnot, ist also auf internationale Kooperation auch mit dem Westen angewiesen, hat das ja auch schon gesagt, heute sozusagen bei der praktischen Machtübernahme auf dem Flughafen von Kunduz. Rechnen Sie damit, dass die Taliban so gemäßigt zumindest in der nächsten Zeit bleiben, oder werden sie irgendwann ihr wahres Gesicht zeigen? Was ist ihr wahres Gesicht 2021?
Ja, das ist ja die gute Frage. Was ist das wahre Gesicht? Die Taliban sind ja auch kein monolithischer Block. Mhm. Es gibt ja da drin auch verschiedene Strömungen. Es gibt tatsächlich, wenn man so will, eine gewisse moderatere Strömung, die vielleicht auch die Bereitschaft hätte, Afghanistan zu regieren wie ein Land und sich auch irgendwie auf eine gewisse Art in eine Staatengemeinschaft einzugliedern. Man darf aber nicht vergessen, selbst Leute wie der Pressesprecher der Taliban, der ja mehrfach jetzt in die Öffentlichkeit getreten ist und auch mit moderaten Aussagen bekannt wurde, durch die Medien gegangen ist. Selbst Leute wie der, das ist ja immer noch eine Bewegung, die ein Emirat errichten will und keinen demokratischen Staat. Also das darf man irgendwie nicht vergessen. Und es ist aber das Ding, dass halt innerhalb dieser Bewegung gibt es dann natürlich auch radikalere Flügel. Ich meine, man hat ja von Leuten gehört wie diesem Haqqani-Netzwerk, das ja ein Teil also auch mit den Taliban verbunden ist, zum Teil aber auch offenbar mit Bewegungen wie dem IS und früher halt mit Al-Qaida zusammenhing und die den radikaleren Flügel der Taliban-Bewegung ausmachen. Und diese Leute, zumindest wurde mir das zugetragen von Leuten aus Afghanistan, mit denen ich jetzt gesprochen habe, oder afghanischen Beobachtern, haben gesagt, dass sie befürchten, dass genau diese Leute im Moment dabei sind, vor allem in Kabul an Macht zu gewinnen, weil das halt auch viele der Kämpfer von denen kamen und im Endeffekt der die Waffen hat und halt vor Ort dann ist, hat auch das Sagen. Und da gibt's halt so ein bisschen diese Angst, zumindest haben mir das halt so afghanische Kollegen auch ein bisschen erklärt in die Richtung, ich kann es jetzt persönlich da nicht überprüfen, aber dass es halt so eine Verschiebung gibt, weg von den in Anführungszeichen eher moderateren Leuten, die in Doha saßen oder auch im pakistanischen Quetta, wo ja die Taliban ihren Schura-Rat haben, also eigentlich so ihr Führungsgremium, hin zu diesen lokaleren Kommandeuren, die zum Teil zu diesem Haqqani-Netzwerk eben gehören, zu diesem radikaleren Netzwerk, und die die halt dann auch ein bisschen eine radikalere Agenda pushen. Aber genau, ich glaube am Ende, oder das ist jetzt so, was ich denke, am Ende wird es wahrscheinlich, wird sich herausstellen, wie sich dieser innere Machtkampf innerhalb der Taliban-Bewegung halt entscheidet. Ich meine, die haben dieses Land quasi in einem Blitzstreich übernommen, auch jetzt am Ende ohne wirklich harte Kämpfe. Und jetzt haben sie diese Beute und jetzt geht es halt darum, das zu verteilen. Und ich glaube, da wird jetzt die Frage sein, halt, wer sich dann durchsetzt. Also das ist jetzt so der Eindruck, den ich bis jetzt
habe. Also keine Entwarnung für Regimegegner und schon gar nicht für die Frauen, Herr Böhm?
Bestimmt. Nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube halt auch, wenn ich mit Afghanen und Afghanen gesprochen habe, auch mit afghanischen Frauen, dann sagen die mir immer wieder, die trauen der Situation auch gar nicht. Die sagen, es gibt dann diese Taliban-Kommandeure, die sagen so, hier alles in Ordnung, ihr könnt auch rausgehen, aber dann, wenn sie dann zur Arbeit gehen, gibt es dann auch immer wieder Geschichten, wo man hört, wo sie nach Hause geschickt werden oder dass das dann in gewissen Regionen, also in gewissen Gegenden in Kabul wieder ein bisschen strenger gehandhabt wird. Und vor allem, was halt vielen Sorgen macht, ist halt diese Nachrichten aus den Provinzen. Also Journalisten dort haben mir erzählt, dass es für sie sehr schwer geworden ist, Nachrichten aus den Provinzen zu bekommen, weil dort die meisten unabhängigen Radiosender und Fernsehsender eingestellt wurden. Und stattdessen gibt es halt dann diese Gerüchte oder Nachrichten innerhalb der Familien von Verwandten oder so, die kursieren. Und da hört man immer so Horrorgeschichten, dass halt in diesen Provinzstädten, wo die Taliban schon länger an der Macht sind, dass dort mittlerweile ein relativ drastisches Regime herrscht. Aber das ist halt auch alles schwierig nachzuprüfen. Aber das ist so das, was ich höre und was auch zu Angst führt, dass eben bei vielen von diesen Leuten, wenn man sie fragt, gibt es da eine Entwarnung, dann sagen sie auf keinen Fall, wenn der Westen mal abgezogen ist, dann wird das jetzt richtig hart.
Sieht das aus Ihrer Perspektive auch so aus, Herr Turner?
Ich denke ja, also ich höre genau das Gleiche wie Herr Böhm, auch von den Kontakten, die ich da habe. Und es ist auch unglaublich schwierig, die Taliban auf irgendetwas festzunageln. Also es gibt da keine klar umrissene Theologie. Also man müsste sich fragen, wer sind denn eure spirituellen Quellen? Habt ihr, oder, wer sind die Autoritäten in euren Rechtsschulen? Was für Rechtsschulen sind das genau? So wie ich das seit Jahren beobachte, handelt sich eher so um einen paschtunischen Stammeskodex mit Elementen des saudischen Wahhabismus. Und vor Ort sagt dann der eine oder andere Führer oder Kommandeur, ich bestimme jetzt, was Scharia ist, ich bestimme jetzt, was der Islam sagt, und deshalb dürfen die Frauen und deshalb dürfen die Männer und deshalb dürfen die Leute in der Bevölkerung dies oder das tun. Und da ist natürlich einfach aus diesem Manko heraus ein gewisser Pragmatismus. Und wenn ich jetzt etwas zynisch sein würde, würde ich sagen, in diesem Pragmatismus liegt vielleicht auch eine Hoffnung, weil das eben alles nicht so genau festgelegt ist, gibt sich hier und da vielleicht möglicherweise auch die Chance zu verhandeln.
Raus aus Afghanistan, kein Verlass auf den Westen, so haben wir dieses SWR2-Forum betitelt. Und wir wollen jetzt tatsächlich mal schauen, was der Westen alles falsch gemacht hat. Erstmal kurz in die Analyse gehen und dann weiterschauen, wie das denn perspektivisch nach dieser auch moralischen Niederlage des Westens aussieht für NATO, transatlantisches Bündnis, für die Vorstellung, Demokratie und Menschenrechte weltweit durchsetzen zu wollen. Erstmal nochmal die kurze Analyse. Ist ja schon häufig diskutiert worden, aber wir wollen es gerne gerne nochmal Punkt für Punkt durchgehen. Was hat der Westen alles falsch gemacht in Afghanistan? Waren es vor allem die falschen Ziele, Herr Dennison? Also Demokratie, Nation Building und auch Bildung für Mädchen? Waren das falsche Ziele, unrealistische Ziele?
Ja, Henry Kissinger in seinem großen Buch über Diplomatie fing den Kapitel an über Vietnam mit dem Satz: Am Anfang hatte man gute Absichten. Und von guten Absichten war vielleicht dieses Projekt immer geleitet. Natürlich eine Reaktion auf 9/11 und der Notwendigkeit, die Welt zu zeigen, dass man Taliban finden und auslöschen könnte. Sonst würde man immer wieder Amerika angreifen. Ich habe diese Kriege unterstützt, obwohl ich auch von Vietnam wusste. Ich habe den, als Obama sagte, wir mussten zweimal so viele Truppen reinschicken, denn Irak ist der schlechte Krieg und Afghanistan ist das Gute. Ich habe ihn da unterstützt. Wir haben ja unsere Truppen aus Irak 2011 rausgenommen. Und dann haben wir gesehen in Irak, wie ISIS vorgegangen ist und dann gingen amerikanische Truppen wieder rein und ob in Taliban in Afghanistan gegen ISIS sich behaupten kann, eine Konkurrenz über Rekruten auf jeden Fall wird es das geben. Immer der Versuch der ISIS-K in Afghanistan, den Taliban vorzuwerfen, sie machen zu viel Kompromisse mit dem Westen, also es ist eine sehr destabilisierende Rolle. Aber wissen Sie, ich habe diesen Krieg dann doch als fehlerhaft erkannt, als ich 2019 im Dezember in Bastogne bei der Andenken an den Ardennen-Offensive mit amerikanischen und deutschen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber die amerikanischen Veteranen waren von Afghanistan-Veteranen rübergebracht. Und wir waren alle da zusammen über mehrere Tage, diese Männer, die im Krieg gelitten hatten, auch im Rollstuhl waren die. Und in der gleichen Zeit kam die Berichterstattung von der Washington Post raus, über wie oft man einfach die Realitäten auf dem Boden geleugnet hat, dass die Vorgesetzten wollten nicht wissen, wie schwierig es war. Und dass man nie willkürliche Ignoranz, könnte man fast sagen, dass man das immer auf den langen Bank geschoben hat, den peinlichen Rückzug nicht wagen, also einfach weiter tun. Und das war für mich so ein Erlebnis mit diesen Veteranen und diese Berichterstattung, wo ich sagte, nein, diese militärische Engagement, sie muss sich beenden. Und ich denke, so war es auch für viele Amerikaner, denn auch heute jetzt, trotz katastrophalen Rückzug oder ungeordneten Rückzug, eine Mehrheit der Amerikaner meinen, das ist das Richtige zu tun. Und das Einzige, was schlimmer ist, als Fehler zu machen, ist nicht aus den Fehlern zu lernen und vor allem die Konsequenzen diesen Fehlern einigermaßen auszubaden. Wie mit Vietnam. Schauen wir, wo wir heute mit Vietnam sind.
Also die falschen Ziele zum Teil. Falsche Strategie auch, Herr Böhm, Herr Thürmer. Was war jetzt das Problem in Afghanistan? Reingehen, um die Al-Qaida zu bekämpfen. Das galt zumindest als legitim, ist ja auch gelungen. Wäre es eigentlich gut gewesen, dann sofort rauszugehen?
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich glaube, man muss sich halt bewusst machen, was man will. Und ich glaube, so viel ich das verstanden habe, gab es ja auch zu Beginn in der amerikanischen Administration, vor allem im ersten Kabinett Bush damals, gab es ja auch zum Teil diese Debatten, ob man überhaupt eine afghanische Armee braucht, ob man da nicht einfach nur rein sollte, diese ganzen Al-Qaida-Mitglieder jagen, zur Strecke bringen und dann wieder gehen und das Land eher sich selber überlassen. Und dann fingen ja diese ganzen Debatten an, wie weit man dieses Nation-Building vorantreiben will. Und ich glaube aber, was das größte Problem ist, ich glaube, wenn man sich für so etwas entscheidet, dann hätte man wahrscheinlich auch realisieren müssen an irgendeinem Punkt, was für eine Mammutaufgabe das ist. Es gab ja, das wurde ja vorher gerade eben schon angesprochen, es gab ja diese Truppenaufstockung, ich glaube im Jahr 2011, als Obama dann mehr Soldaten nochmal geschickt hat, den Surge, die sogenannte. Und da gibt's so ganz gute Erzählungen aus dieser Zeit, die so ein bisschen illustrieren, wie schwierig das halt ist, da wirklich was Nachhaltiges zu schaffen. Da ging es dann darum, irgendwelche Provinzen zu befrieden in der Nähe von Kandahar und in Helmand, also in so Gegenden, wo die Taliban traditionellerweise relativ stark verwurzelt sind. Und schon allein für diese einzelnen Provinzen haben die Amerikaner tausende Soldaten gebraucht. Man musste hunderte Polizisten lokale ausbilden. Da muss man erstmal das Vertrauen gewinnen, damit die Leute ihre Söhne überhaupt zu dieser Polizei geschickt haben. Und dann hat es zum Teil einfach gereicht, dass vielleicht jetzt irgendwie ein Gouverneur ausgetauscht wurde, weil er damals den Präsidenten Karl Seide ja da auch verwurzelt ist in dieser Region oder seine Beziehung hat in dieser Region, weil irgendwie ein Gouverneur dem Präsidenten nicht gepasst hatte, um das alles wieder zunichte zu machen. Und wenn man das so ein bisschen mitbekommen hat, sieht man, was für eine Mammutaufgabe das gewesen wäre, sowas zum Beispiel jetzt über das ganze Land und auch noch über das ganze Land zu ziehen und dann auch noch wirklich so lange zu begleiten, bis da eine Stabilität herrscht. Und ich glaube, was vielleicht die Lehre oder was nicht die Lehre war oder was jetzt die Lehre sein müsste, ist halt so, dass man, wenn man sich entscheidet, halt wirklich militärisch einzugreifen und da auch ein Nationbuilding draus zu machen, dass man sich dann bewusst wäre, was für eine riesige Aufgabe das beinhaltet und dass das halt auch beinhaltet, dass vielleicht dann viele Soldaten von den eigenen Truppen in Serbien zurückkommen. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass so etwas heute für eine westliche Gesellschaft auch nicht mehr tragbar ist.
Hätte man was besser machen können, Herr Turner, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, man muss noch mal an die Zeit denken, in der der Anfang des Einsatzes gewesen ist, also 2001. So. Es haben sich ja unglaublich viele Konzepte überlappt. Und das müssen wir uns bewusst machen, denke ich. Also es gab ja am Anfang ein eigentlich militärisches Konzept, nämlich indem man die Taliban vertrieben hat mit Special Forces und mit Hilfe lokaler Milizen. Da war man schon irgendwie militärisch engagiert. Dann kam diese Idee des Nation Buildings. Und dann kam es zu den Konzepten vor Ort und dann wurde von Deutschland immer genannt dieses zivil-militärische Konzept als etwas völlig Neues, was es aber nicht war. Also Herr Dennison hatte erzählt von seinem Treffen mit Weltkriegsveteranen und mit Leuten aus Afghanistan. Ich habe mich mal mit französischen Veteranen des Algerienkriegs getroffen und die haben mir erzählt, was für ein zivil-militärisches Konzept damals in Algerien eingesetzt wurde und was da gescheitert ist. Sie waren zutiefst davon geprägt und entsetzt, dass das wieder versucht wurde. Und mich hat immer überrascht, dass dieses doch sehr, sehr auf die 50er Jahre, auf dieses letzte späte koloniale Konzept, dass das immer als vermeintlich neues deutsches Konzept, die Doppelspitze, das Provinzwiederaufbauzentrum, das gab es alles schon mal, das ist alles schon mal gescheitert. Dann hat man mit Leuten zusammengearbeitet in den Provinzen. Gut, man kann sagen, man hatte keine Wahl, das waren die Gouverneure. Man hat es aber so gemacht, dass man wirklich da denen so viel Geld zugeschustert hat in Strohfirmen, die diese Lokalmatadore dann gehabt haben und so taten, als würde das der Bevölkerung zugutekommen. Also man hat wissenden Auges denen Geld überlassen. Also mit anderen Worten, man hat eigentlich einen Fehler an den anderen gereiht, weil man eben nicht wusste, welches dieser überlappenden Konzepte denn eigentlich das Wichtigste sein soll. Und im Prinzip waren ja die USA diejenigen, die am Ende immer vorgegeben hatten, einfach was dann gemacht werden sollte.
Wir wollen das nicht weiter vertiefen, welche Einzellehren man noch ziehen kann, außer jetzt natürlich Interventionen besser planen, mehr Kooperation mit Ortskräften, besser sich einfach informieren über das, was dort los ist und all diese kleinen Dinge. Lassen Sie uns gegen Ende der Sendung nach vorne schauen. Was wird denn jetzt aus dem Westen nach dieser Blamage? Ist die Strahlkraft des demokratischen, fortschrittlichen Westens, der sich für Menschenrechte einsetzt, verblasst, Herr Dennison? Oder ist das nur eine Etappe?
Ja, es ist nur eine Etappe. Aus folgendem Grund. Auch wenn Amerika so eine gesichtsverlierende Niederlage erlebt, ist es so, dass dieses Land, vielleicht auch nicht gewollt, aber so ist es, hat Einfluss auf unserem Planeten wie kein anderer. Und die Gesellschaft, auch die der Staatsform, trotz all seiner Probleme, lockt immer noch Leute an, wie noch nie zuvor, könnte man sagen, in unserer offenen Welt. Und so sehr die Leute Amerikas Probleme kritisieren, wenn wir gerade diese Gegend anschauen, denke ich, dass alles ist relativ. Und die Staaten und Völker in Zentralasien werden sich immer fragen, ob sie lieber von China oder Russland oder Iran oder Amerika dominiert werden. Und natürlich am liebsten Selbstbestimmung. Aber wir sehen, Vizepräsident Kamala Harris war in Vietnam in der Zeit, als dieser Afghanistan-Krieg zu Ende ging und hat Beifall geerntet, als sie sagte, die Chinesen sollen jetzt das mit dem Südchinasee vielleicht etwas anders überlegen. In dem Sinne meine ich, dass Amerika, wie Churchill sagte, man kann sich auf den Amerikanern lassen, das Richtige zu tun, nach sie alles andere versucht haben. Es ist peinlich, aber Amerika geht nicht weg und viele Leute sehen immer noch in Amerika die letzte Hoffnung.
Herr Turner, erstmal Wunden lecken, klar, das wird erstmal passieren bei den Amerikanern, auch bei den Deutschen, Franzosen, Briten, alle, die beteiligt waren in Afghanistan. Wird es eine Phase des Rückzugs auch aus dem Weltgeschehen geben können oder muss sich die NATO, muss sich der Westen berappeln, um bei den geopolitischen Machtverschiebungen, die wir ja derzeit erleben, Stichwort China beispielsweise, noch auf Augenhöhe dabei sein zu können?
Ich glaube, das ist das Stichwort. Es wird es nicht geben können. Und das Berappeln, klar, das muss so sein. Ich würde auch Herrn Dennison zustimmen. Der Westen hat eine unglaubliche Anziehungskraft für viele Menschen. Wir sehen das ja auch praktisch jetzt. Die meisten Leute wollen halt in ein Land des Westens. Und das ist kein Zufall. Worauf ich noch achten würde, ist, mir ist nicht ganz klar, ob die Interessenlage, also wenn wir vom Westen sprechen, ob die Interessenlage vom einen Teil des Westens, also der USA und Europas, immer die gleiche ist. Und da sehe ich schon Dinge, die vielleicht auseinanderklaffen. Und wenn es nötig sein sollte, die europäischen Interessen wirklich stärker zu vertreten, dann glaube ich, kommen wir nicht umhin, die, ich weiß nicht, wie oft angemahnten Hausaufgaben zu machen. Wir müssen uns wirklich mehr engagieren mit allem, was dazugehört. Wir müssen mehr investieren in dieses Engagement und wenn es nötig sein sollte, auch mehr militärisch dann übernehmen, wenn es wirklich keine andere zivile Lösung gibt. Es gibt oft eine zivile Lösung. Auch da soll man gucken und soll man viel in zivile Konfliktlösung investieren. Kurzum, wir sollten wirklich als Europa mit einer Stimme sprechen und unsere Interessen klar vertreten als ein wichtiger, sehr wichtiger Teil des Westens.
Die Fackel der Demokratie, davon hatten wir auch eingangs gesprochen. Das war ja auch mit das Motto von George W. Bush, der ja so eine Art Großoffensive für die Demokratie weltweit starten wollte, wenn auch mit militärischen und manchmal fragwürdigen Mitteln wie im Irak beispielsweise. Aber die Frage, Herr Böhm, ist ja, muss sich der Westen von seinen idealistischen Zielen, Demokratie, Menschenrechte etc. verabschieden, um eine Interessenspolitik auf Augenhöhe mit China und etwas weniger vielleicht mit Russland machen zu können? Ist das EU-like?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Westen nur eine idealistische Außenpolitik betreibt. Ich meine, wenn man sieht, wo Deutschland seine Waffen hinverkauft, jetzt mal, um es so ganz ehrlich zu sagen, das ist ja jetzt auch nicht immer nur von den Idealen von Demokratie und Freiheit geleitet, sondern oder die Geschäfte, die man mit den Chinesen macht seit Jahren, das hat ja alles auch mit eigenen Interessen zu tun. Ich glaube aber, das, was eben Herr Turner gesagt hat, ist ganz wichtig. Also, dass man halt sagt, wir müssen, die Europäer vor allem, müssen halt anfangen, auch eine eigene aktive Außenpolitik zu betreiben, die über halt das, was bisher gemacht wird, hinausgeht. Und das Ding ist doch, wenn wir von diesem Rückzug der Amerikaner sprechen, ja, Amerika ist immer noch das mächtigste Land der Welt. Der Westen hat immer so diese Anziehungskraft, das stimmt alles. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach so schnell verschwindet einfach. Aber es ist schon zu beobachten, dass es seit der Administration Obama einen konstanten Rückzug der Amerikaner, ich sage jetzt mal, aus dieser Region zwischen Hindukusch und Sahelzone gibt. Man konzentriert sich wesentlich mehr auf Asien, deswegen eben auch die Episode eben mit Kamala Harris, die Dennison beschrieben hat, das ist ja auch ein bisschen bezeichnend. Und das ist ja jetzt auch völlig egal, ob sich dabei um Donald Trump oder Biden handelt, weil das ist irgendwie so eine Tendenz, die man ja im letzten Jahrzehnt von Amerika gemerkt hat. Und der Unterschied ist, glaube ich, dass wir Europäer, was den Nahen Osten anbelangt, wo ich jetzt mal ganz grob Afghanistan als Ausläufer dazu zähle, weil ja so Phänomene wie die Taliban auch mit dem Islam zusammenhängen, damit eine Auswirkung des Islams zusammenhängen, der die dominierende Religion in dieser Region ist. Ich glaube, dass halt die Europäer können sich dem halt nicht entziehen. Wir vergessen immer wieder, dass diese Länder und Regionen bei uns in der unmittelbaren Nachbarschaft liegen. Und das Problem ist halt auch, dass wir als Europäer, wir müssen irgendwie eine Haltung zu dieser Region finden. Und so eine Haltung bedeutet eben genau das, was eben gesagt wurde, dass wir versuchen, mit zivilen Mitteln alles zu tun, was wir können, aber dass wir eben auch die Bereitschaft haben, unsere Interessen, und ich sage jetzt Interessen, auch manchmal robust zu verteidigen. Und Interessen, das muss ja nicht einfach nur bedeuten, dass es sich dabei um kalte wirtschaftliche Interessen geht oder einfach nur um Vorteilnahme. Ich meine, eine der Selling Points, eine der Stärken des Westens, warum wir so geworden sind, wie wir sind, ist ja die Tatsache, dass wir Demokratie und Freiheit als Prinzipien haben. Und ich glaube, dass das ja als Inspiration auch für eine interessensgeleitete Außenpolitik sein kann. Das muss sich ja nicht per se einfach ausschließen. Aber man muss einfach auch mal den Willen und das Bewusstsein haben, zu erkennen, dass man dazu halt auch eine aktive Außenpolitik führen muss, eben mit einer Stimme sprechen und auch die Mittel dazu haben muss und auch die in die Hand nehmen muss. Und dazu gehört eben auch militärische Ausrüstung.
Das soll unser Schlusswort in diesem SWR2-Forum gewesen sein. Raus aus Afghanistan, kein Verlass auf den Westen, haben wir es betitelt. Wir haben diskutiert mit dem Autor Daniel Böhm. Wir haben mit Dr. Andrew Dennison, er ist Direktor des Think Tanks Transatlantic Networks in Königswinter, diskutiert. Und mit dem Autor und Journalisten Mark Turner aus Hamburg. Mein Name ist Klaus Heinrich.